Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Peter Welchering und ins DLF-Studio gekommen sind Rena Tangens und Padelun. Rena Tangens, Sie haben gerade gesagt, wir sollten die Politiker in Brüssel nicht immer so fürchterlich schimpfen, weil da würde auch eine Menge an guten Sachen passieren. Sagen Sie uns noch mal, welche guten Sachen?
Ich meine, wir sollten nicht so pauschal schimpfen und sagen, die wollen eine Kohle haben. Also so, wenn ich mir Martin Sonneborn angucke oder so, ne, der das halt auf die lächerliche Ebene bringt, das finde ich falsch. Ich denke, wir müssen tatsächlich differenziert gucken. Ich bin mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung auch nicht rundum glücklich, aber ich erkenne an, dass sie da ist und ich sehe, dass es ein großes Werk von demokratischem Schaffen ist, dass die zustande gekommen ist und dass wir damit was Gutes erreichen können, wenn wir uns nicht einreden lassen, das ist nur Bürokratie, das ist kompliziert, wir wollen uns doch gar nicht einschränken lassen, sondern wenn wir sehen, dass tatsächlich Regeln dafür da sind, um uns zu schützen, um etwas Gutes zu erreichen. Und wir können die einfordern. Und deswegen finde ich das Datum halt Mai 2018 ist ein wichtiges, wo die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Und ich möchte ausdrücklich den Menschen danken, die sich dafür in Brüssel tatsächlich lang gemacht haben, um das Ding durchzukriegen, namentlich das Büro von Jan-Philipp Albrecht.
Hat das denn so ein bisschen auch das Dialogverhältnis von Politikern und Netzaktivisten verändert? Also haben die Netzaktivisten gesagt, okay, da können wir doch noch was wuppen?
Verändert weiß ich nicht. Also wenn wir das jetzt so im Verhältnis sehen, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist ja so als Lex Google und Lex Facebook von Viviane Reding, der Kommissarin, halt auf den Weg gebracht worden. Die hat das initiiert. Und die Firmen, speziell aus USA, haben sofort begriffen, dass das an die Substanz geht bei ihnen. Und Brüssel war voll von Lobbyisten. Also insofern haben amerikanischen Lobbyisten, wo eben dann auch diese 4000 Änderungsanträge für die Europäische Datenschutzgrundverordnung herkamen, mit denen man versucht hat, eine Art Denial-of-Service-Attacke zu machen, damit das Ding nicht zustande kommt. Der Anteil von Gesprächen, die Aktivistinnen und Aktivisten dazu mit Politikern führen konnten, ist verschwindend gering. Aber ja, wir haben uns engagiert und wir hatten dort ein offenes Ohr und wir haben Sachen einbringen können. Und das war extrem wichtig.
Braucht die Zivilgesellschaft einfach eine bessere Lobby, um ihre Vorstellungen von Digitalpolitik in die politischen Entscheidungsprozesse dann auch besser einbringen zu können, Padelun?
Also wir nennen das ja Advocacy, also ich mache einen Unterschied zwischen Lobbyarbeit, wo ich Partikularinteressen sehe, also ein Industrieller möchte sein Interesse durchbringen, und dem, was wir machen, Advocacy, also wo wir etwas für die Allgemeinheit tun. Ja, da braucht es mehr, da bieten wir und andere Organisationen sich an, also wir sind eine Mitgliederorganisation mit leider nur 2500 Mitgliedern. Wir hätten gerne die Größe des ADAC, um der Bedeutung dessen, der Arbeit, die wir haben, also man vergleicht, einen Vergleich anzubieten, bräuchten wir eigentlich viel mehr, damit wir diese Arbeit zum Beispiel in Europa überhaupt auch machen können. Also so fahren wir vielleicht 2-3 Mal im Jahr nach Straßburg oder nach Brüssel. Wir haben eine größere Veranstaltung, die wir selber organisieren in Brüssel, Freedom Not Fear. Und wir versuchen jetzt ein Büro in Straßburg aufzubauen, damit wir auch da in dem Kontakt überhaupt drin sein. Und das kostet natürlich Geld. Und dafür braucht es halt Spenden und am liebsten auch Mitgliedschaften, weil das uns auch Mandat zur Arbeit gibt. Wir brauchen also die Unterstützung von ganz, ganz vielen Leuten. Bitte nicht einem Großgeldgeber, weil wir wollen nicht einem Großgeldgeber dienen, sondern wir wollen von ganz vielen Einzelpersonen eine Unterstützung, ein Mandat, dass wir arbeiten, dass sie unsere Arbeit gut finden, dass sie auch mal ein bisschen gucken, was wir machen und sagen, ja, wir wollen, dass ihr diese Arbeit macht, weil ihr sozusagen, ja, und jetzt nehme ich wieder das Wort, für uns, für unsere Allgemeininteressen, lobbyiert.
Aber insgesamt das Interesse an genau solchen zivilgesellschaftlichen Themen, an netzpolitischen Themen, das ist doch zumindest während der vergangenen, ich würde mal sagen, 4-5 Jahre, insgesamt gesamtgesellschaftlich gesehen auch stärker geworden. Hat Digital Courage davon auch profitiert?
Ja, wir haben ja geschafft von einer Organisation, ich sage erst mal 2004 waren wir 60 Leute, die damals den Metro-Konzern in die Knie gezwungen haben mit ihren komischen, undurchdachten RFID-Chips in Waren, also ihrem Modellprojekt. Ich finde es sehr gut, dass sie was forschen, aber es war undurchdacht. Da waren wir 60 Leute und jetzt sind es immerhin 2500, was ich extrem zu wenig finde. Aber man sieht, da hat sich was ereignet, auch darüber, über die Vorratsdatenspeicherung, den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, wozu erstmal ganz viele Leute aus den Heise-Foren herausgekommen sind, auf die Straße gegangen sind und versucht haben, auch wirklich was in die Hand zu nehmen und zu tun. Da ist sehr, sehr viel passiert und jetzt merke ich so, jetzt hat man sich so ein bisschen eingerichtet und jetzt machen ganz viele so ein bisschen Empörungsbewirtschaftung. Es gibt jetzt so Start-ups regelrecht, die jetzt so versuchen, zum Beispiel so Gerichtsprozesse einfach durchzuziehen, ne? Weil sich das auch gut verkaufen lässt. Und was ja bei uns...
Oder Unterschriften...
Ja, oder Unterschriften sammeln, dass das so eine Start-up-Kultur wird, die ja auch zum Teil dann wieder von amerikanischen Billiardären mit unterstützt wird, was wir sehr, sehr creepy finden. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, weiter Leuten auch ins Bewusstsein zu geben, es braucht euer eigenes Mandat, unterstützt die entsprechenden Organisationen und geht nicht davon aus, dass das schon funktioniert. Wir haben manchmal das Problem, weil wir leiden an Perfektionismus, auch wenn man ihn nicht immer sieht, aber dass Leute denken, ach, die haben ja genug Geld, die haben ja Angestellte, die haben immer schöne Drucke hier, unser schönes Jahrbuch zum Beispiel. Nein, das ist, wir ziehen Euro um Euro Geld, Spendengelder ein, um überhaupt arbeiten zu können. Und es hängt uns und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zunge bis zum Boden, weil so viel zu tun ist. Und ganz viele Sachen können wir gar nicht richtig nachverfolgen. Also zum Beispiel, als es jetzt wieder mit den spanischen Ideen zur E-Health-Struktur, wir sahen da ein Thema, dachten, boah, da müssen wir was machen. Es ging nicht, weil wir einfach mit anderen Sachen so dicht und voll waren. Und das heißt, ja, die Gesellschaft muss ihre Organisation, die für sie diese Advocacy-Arbeit macht, mehr unterstützen, weil es reicht halt nicht, das Geld in den Chaos-Kongress zu stecken, sondern es muss auch wirklich dahin, wo politische Arbeit gemacht wird. Wobei ich weiterhin diesen Kongress haben möchte. Das war jetzt kein... Also zahlt noch ein bisschen mehr jährlich, ja.
Ja, zum Kongress müssen wir gleich auch noch kommen, aber gerade habe ich so ein bisschen mitgenommen, die Einschätzung, da hat sich dann auch etwas der netzpolitische Protest sozusagen in einen wirtschaftlichen Protest umgemünzt, also Leute, die da als Start-up eine Chance sehen, an den Markt zu gehen.
Es gibt da ein wunderschönes Wort von einem Schweizer Wissenschaftler, das heißt Empörungsbewirtschaftung. Das heißt, diese Empörung hat ja so Wellen, man kann die anheizen und man kann die dann ausschlachten. Und das tun Medien gerne und das kann man als Organisation auch tun. Und die Big Brother Awards sind natürlich auch ein Weg, um Aufmerksamkeit für Themen zu bekommen, indem wir halt konkrete Beispiele Ross und Reiter nennen. Und natürlich empören sich Leute darüber, aber es ist mit einem höheren Ziel, nämlich dass wir wollen, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden, was da passiert, dass die Firmen etwas ändern oder die Politikerinnen und Politiker, die wir nominieren. Und dass sich tatsächlich was verändert, das ist unser Ziel. Es gibt aber mittlerweile eben so eine Startup-Kultur, die sieht, welche Sachen funktionieren gut und die kann man ja als Business machen, das meinen wir. Und man kann dann, man kann Robbenbabys zeigen und Kinderaugen und so weiter und kann dann dadurch Geld einsammeln. Und ohne dabei aber an dem Thema wirklich was zu ändern, ohne dass da was mitzumachen. Und da ist mir wichtig, dass man sich nicht in die Irre führen lässt von Sachen, die sehr auf Emotionen gehen, sondern dass man schaut, wo wird tatsächlich auch langfristig, hartnäckig, konsistent an Dingen gearbeitet.
Wird das in der Netzpolitik nicht ein bisschen schwierig, weil da habe ich ja weder Robbenbabys noch Kinderaugen und so ein Cat7-Kabel. Ja, ist ja nicht unbedingt so empathisch, ne?
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Also so ein Bit, so ein armes Kleines, was dem was angetan wird, ist schlecht abzubilden. Und es ist immer schwierig, dazu entsprechende Bilder zu finden, ja. Das ist aber auch die Kunst, dass wir Bilder dafür finden müssen oder auch bei den Big Brother Awards eben die konkreten Beispiele und es so formulieren müssen, damit es allgemein verständlich ist und nicht nur irgendwelche Nerds verstehen, um was es da gerade geht. Auch wenn wir einen technischen Standard dort auszeichnen.
Also manchmal muss man Bilder schaffen. Hier in unserem Jahrbuch sehen wir hier eine junge Frau, das Malou, verkleidet als Hermine. Und so war sie auf der großen Unteilbar-Demo, wo wir die Freiheit statt Angst-Demo, die wir einmal jährlich gemacht haben, mit integriert haben. Mit einem Schild, Freiheit statt Angst stoppt Voldemorts Polizeigesetze. Das hat total viele Leute mitgenommen und angeregt. Ja, es ist natürlich auch unsere Aufgabe, sich sowas auszudenken, was man halt statt der Robbenbabys halt entsprechend verwenden kann. Und eben auch Bilder zu konstruieren. Und ich sage jetzt mal, auch der Presse ein wenig zu helfen, über Themen überhaupt berichten zu können. Weil wenn ein Thema langweilig ist, kauft es der Redakteur nicht. Womit er auch recht hat, weil man muss es schon, ne, man muss ja auch bestehen. Und dann ist halt mit einer der Aufgaben, eben dann auch dazustehen, Interviews zu geben, nicht langweilig leise ins Mikrofon zu sprechen, sondern versuchen auch, die Konsonanten am Ende von ist auszusprechen und Ähnliches. Also das gehört mit da rein. Das gehört mit da rein, es interessant zu gestalten. Das ist mit einer der Aufgaben. Und die ist halt teurer, als man denkt. Also dann auch die Bildrechte zu kriegen, was zu überlegen, einen geilen Grafiker zu finden oder der was macht, ganz viel Ehrenamtliche überhaupt zu koordinieren. Das ist halt alles sehr, sehr aufwendig und wenn man es sehr konstant und auf Permanenz angelegt hat, eben auch ja, teuer und schwierig.
Ist das dann nicht eher ein Stückchen Aktionskunst als zivilgesellschaftlicher Protest?
Also nicht ohne Grund gibt es so viele Aktionskünstler, die in den Bereich der Politik eingestiegen sind. Ich nenne hier Peng-Kollektiv oder so. Da sind ja Leute, denen Aktionskunst auch Spaß macht, die gesagt haben, komm, lass uns mit dem, was uns Spaß macht, auch was Gutes tun. Und das ist ihnen ja zum Großteil auch durchaus gelungen. Es gibt andere Kollektive, da ist es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Die haben trotzdem noch mehr Aufmerksamkeit, ist ja auch okay. Also so ein bisschen Spielerei gehört dazu. Und wir ist ja auch nicht so, dass wir den ganzen Tag traurig da sitzen und denken, oh, ist alles so schrecklich, wir müssen jetzt was tun. Es macht uns ja auch Spaß. Und wenn es uns mal keinen Spaß macht, gucken wir uns so lange an und versuchen zu überlegen, was wir schon alles erreicht haben, bis wir den Spaß wieder finden und weitermachen können.
Aber muss man da nicht doch ein bisschen sauberer unterscheiden? Also gerade beim Peng-Kollektiv hat man ja ab und an so das Gefühl, wenn es dann zivilgesellschaftlich, politisch schwierig wird, dann ziehen sie sich doch wieder auf Aktionskunst zurück. Und wenn Aktionskunst jetzt das Geschäft nicht mehr so treibt, dann geht es doch wieder eben in die Zivilgesellschaft.
Ich möchte keine Kollegenschelte betreiben, aber es gibt natürlich einen Grund, warum wir Digitalcourage machen, warum wir in Bielefeld angesiedelt sind, warum wir nicht in die Bundeshauptstadt gehen, warum wir viele Menschen versuchen mit einzubinden, immer wieder zu den Leuten gehen und sie auch zu empowern. Wir haben natürlich ein Konzept, was man auch jederzeit als ein Gegenkonzept gegen andere Sachen ansehen kann, wo wir eben nicht einfach nur sagen, wir sind cool und wenn ihr uns nicht unterstützt, seid ihr uncool. Das machen wir nicht, sondern wir versuchen eben genau mit einer Freundlichkeit, mit einem Rabenbau, mit einem sehr weiten Gedanken, ja, wir sind ja Künstlerinnen und Künstler auch vom Hintergrund her, also wirklich mit allem, wie soll ich sagen, Ernst auch wirklich, wirklich ranzugehen und bauen ja eine NGO auf, die eben all das mit reinbringt, was es braucht, um ernsthaft und trotzdem mit Spaß arbeiten zu können. Und natürlich ist es schön, dass wir auch einen Aktionskunst-Hintergrund zum Teil haben, dass wir eben wissen, wie man einen Lichtmast so aufstellt, dass die Bühne gut ausgeleuchtet ist oder dass wir, habe ich das T gerade beim Ist ausgesprochen? Okay. Oder dass wir eben auch gelernt haben, wie spricht man in ein Mikrofon, damit man auch rüberkommt. Das haben wir auch nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern das gehört halt dazu, dass man ganz ernsthaft, völlig humorlos arbeitet, um Spaß an der Arbeit zu haben und das tun zu können, was ich immer nenne, die Welt zu verbessern. Ja, ohne dabei blöd zu werden.
Bielefeld als Gegenkonzept hat ja auch was, weil wann immer Bielefeld irgendwie reinkommt, da sind die Leute ja dabei. Ne?
Also Bielefeld ist tatsächlich eine Stadt, die Testmarkt ist für viele Produkte. Bielefeld ist halt so irgendwo im Mittelfeld angesiedelt bei den Großstädten. Bielefeld hat 330.000 Einwohner. Und hat eine Uni, eine Kunsthalle, ein großartiges Nahverkehrssystem, eine ICE-Anbindung und man kann da verdammt gut leben. Und es gibt eine unglaublich aktive politische Szene, also wirklich mit viel Ideen und Witz. Und was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Greenpeace Deutschland in Bielefeld gegründet wurde. Die sind dann irgendwann nach Hamburg umgezogen, weil es da einen Hafen gibt. Aber wenn man sich die Domains anguckt, umweltzentrum.de, arbeitslosenzentrum.de, solche Bewegungen hat es in Bielefeld gegeben und diese generischen Domainnamen liegen in Bielefeld. Wir haben dort ein sehr frühes Mailbox-System, ein Kommunikationssystem aufgebaut und das hat sehr viel bewirkt. Die Grünen haben, glaube ich, als erstes, dort sind sie in den Rat gekommen der Stadt. Und da ist einfach viel Möglichkeiten drin und ich glaube, es hat so mit so einem Impuls zu tun, dass Leute sagen, hier passiert nichts, das ist ja, es ist langweilig, lasst uns was tun. Und der ist sehr groß. Also wir haben so engagierte Leute in Bielefeld und zwar nicht nur direkt jetzt bei Digital Courage, sondern auch im Umfeld. Also es kommt mittlerweile Theaterpublikum zu den Big Brother Award Verleihungen und die finden das klasse. Wir haben wirklich ein richtig großes Umfeld von Menschen, die diese Arbeit schätzen und wichtig finden und unterstützen.
Und zwar jahrelang. Jahrzehntelang bleiben die dabei. Also Bielefeld ist eine Stadt, das fiel uns auf, als wir damals 84 uns entschlossen haben, dort zu bleiben und dort unsere Sachen aufzubauen, dass die Menschen da in Bielefeld im Ostwestfälischen, die jubeln dich nicht zu. Ja, so, die knutschen dich nicht nieder, finden dich ein halbes Jahr toll und ziehen dann weiter. Sondern die gucken genau, was machen die, dann dauert das eine ganze Zeit lang und wenn die das dann gut finden, dann bleiben die. Wir haben Gedächtnis. Also es führt jetzt sogar dazu, wir haben vorletztes Jahr, die Ehrennadel der Stadt Bielefeld bekommen, weil wir solche schönen Sachen über Bielefeld sagen können, die wir auch meinen. Und ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung, diesen ostwestfälischen Testmarkt dafür zu verwenden, das auszuprobieren, was wir reintragen wollen, also die lebenswerte, digital vernetzte Welt zu schaffen. Weil wenn ich Dinge in Berlin ausprobiere oder New York, dann funktionieren die in Berlin oder New York und in anderen Riesenstädten. Die meisten Menschen der Welt aber leben in halt Kleinstädten, irgendwo, wo alle denken, die taugen nichts oder wir haben hier nichts. Und wenn wir funktionierende Konzepte in Bielefeld entwerfen, dann behaupte ich jetzt mal, können die auch weltweit funktionieren.
Digital Courage, ja, Rena Tangens.
Ich möchte noch was dazu sagen zu dem Punkt der Freundlichkeit. Also wir gehen freundlich miteinander um. Die Szene dort ist einfach nicht so hart drauf und so arrogant und so abweisend. Ich kenne mich aus und bleib doch weg, wenn du keine Ahnung hast. Sondern ich glaube, dass das einen großen Einfluss hat. Und wir haben mittlerweile über 60 Praktikantinnen und Praktikanten bei uns ausgebildet. Ja. Mehr, vielleicht über 70 dann schon. Und die Leute, die da rauskommen, da sind so coole Leute dabei. Und die tauchen immer wieder auf, die kommen immer wieder. Also wir haben dann so 50 Freiwillige, die bei den Big Brother Awards mit anpacken, wenn da aufgebaut wird. Und diese Hartnäckigkeit und die Freundlichkeit ist, glaube ich, was einerseits so diese ostwestfälische Sturköpfigkeit mit sich bringt, aber auch nicht dauernd mit Härte konfrontiert zu sein. Und das finde ich außerordentlich angenehm. Ich vergleiche jetzt mal direkt mit in Berlin. In Berlin kommen Leute dann zu einer digitalkurischer Ortsgruppe, weil sie mal nett schnacken wollen. Dann kommen sie ein paar Mal und wenn es dann heißt, wir haben in 2 Monaten Demo, wer hilft mit Plakatieren und Flyer verteilen, dann sind die ganz schnell wieder verschwunden. Und dann gehen sie halt woanders hin das Angebot ist ja so groß und jede Szene grenzt sich von der anderen ab. Also man setzt sich weniger auseinander, um Dinge zu klären, sondern man grenzt sich ab und verschwindet. Und das ist in Bielefeld mehr so, dass Dinge ausgetragen werden und man sich dann auch wieder begegnet, weil eben es nicht so groß ist und man mit Leuten, die was tun, muss man sich einfach auseinandersetzen und das tut man dann auch.
Vielleicht dazu noch, mittlerweile ist doch Digital Courage schon so groß geworden, dass wir beide, Rena und ich, gar nicht mehr so alles komplett im Überblick haben. Ich war zum Beispiel überrascht, dass sich gerade in Berlin wieder eine Ortsgruppe bildet. Ja, so, wo ich auch ganz bewusst gar nicht hingehe, damit die auch selber das Gefühl haben, die müssen was machen und nicht denken, jetzt kommt wieder Padelun und macht was. Das könnte also auch funktionieren. Mal gucken, nochmal wieder ein Berlin-Experiment und vielleicht auch ein bisschen als Schutz für die Leute, die in Berlin arbeiten, zu sagen, in Berlin hat man natürlich auch das Problem, es kommen dauernd Leute an, die eigentlich nur kurz da sind, weil man irgendwie bekannt ist in den Medien ist. Und das ist dann auch diese Arroganz, bei der man eigentlich sehr aufpassen muss, dass sie nicht Überheblichkeit wird, die ist auch eine Schutzfunktion. Also ich möchte die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen, die wir eigentlich immer wieder kritisieren. Da haben wir es natürlich mit in Bielefeld einfacher, ja, weil da kommen einfach nicht so viele Leute vorbei. Aber es wäre schon schön, ich finde, zur Professionalität gehört das dazu, dass man auch als eine Gruppe, die in Berlin ist, das reflektiert und eben guckt, wie kann ich das so machen und meine Strukturen so aufbauen, dass wir nicht so hart und so gemein miteinander umgehen müssen.
Also ein Plädoyer für Bielefelder Verhältnisse in Berlin quasi. Ne?
So erhöhen wollen wir es nicht.
Digital Courage und Feuer Föbut, das gehört ja eigentlich so ein bisschen zum Inventar des Chaos Communication Kongresses. Trotzdem gab es da ja in den letzten Jahren so ein paar Verwicklungen. Waren das eher so Streitigkeiten, die zwischen Padelun und anderen Leuten vom CCC ausgingen, oder betraf das dann doch eher die Positionierung von Digital Courage?
Naja, es gibt ja schon so einen Trend, also es ist mein 35. Kongress, also beim ersten war ich nicht dabei, gibt es schon so einen Trend, alle Leute, die früh beim CCC dabei waren und sich nicht so dem Common, ich will nicht Common Sense nennen, das, weil Common Sense ist was Gutes, so dem Common Dünkel unterwerfen wollen, die rauszumobben. Und wir lassen uns nicht rausmobben, das ist schon da. Und wir kritisieren durchaus, dass wir informelle Strukturen haben, wo seit 20 Jahren Leute so an der informellen Spitze sind, ohne wirklich greifbar zu sein. Ich nenne mal Frank Rieger, Konstanze und so, die dann eben sich auch ganz klar hinstellen und sagen, ja, wir sorgen dafür, dass Rena Tangens und Padelun hier auf keine der Bühnen kommen. Und das auch so aussprechen innerhalb der internen Plangruppe. Also man wird mal bemerken, dass wir auf keiner der Bühnen einen Vortrag halten. Und das ist schon etwas, was mich ärgert, aber wo ich dann sage, ja, dann ist es halt so. Ich finde den Kongress trotzdem großartig. Es macht viel Spaß, den mit aufzubauen. Es sind tolle Leute, die zusammenkommen. Und ich sage mal so, eine Organisation, wo nicht irgendwas völlig schief läuft, hat ihre große Chance noch nicht gehabt. Und damit müssen wir halt handeln. Und ja, ab und zu werde ich auch mal laut und dann pupse ich rum. Und irgendwann wird sich das auch wahrscheinlich von selbst wieder geben. Und dann haben die auch andere Sachen zu tun. Dann kommen wieder andere Leute hin, die machen es vielleicht gut oder weniger gut. Eins ist halt auf jeden Fall klar. Wir haben den CCC deswegen immer unterstützt, weil der CCC uns bei der Gründung von Föbut geholfen hat. Und dann haben wir von Anfang an vollen Support gemacht. Wir haben die frühen Kongresse mit Hamburgern natürlich zusammen aufgebaut. Wir haben die Küche mitbetrieben, Leute reingeholt, Pressearbeit gemacht. Also wirkliche Pressearbeit. Ne? Nicht nur, wir schreiben was in die Mailbox, dass ein Kongress ist. Und ich sag auch mal so, eine Zeit lang auch wirklich so ein bisschen aus dem Hintergrund den CCC überhaupt dazu gebracht, dass er überlebte. So ohne uns, wage ich immer einfach, ohne uns Bielefelder gäbe es ihn nicht mehr. So, das stelle ich mal ganz so selbstbewusst in den Raum. Was auch okay ist, jetzt lebt der Tim Pritlaff, hat ja den Kongresse noch mal größer und schöner gemacht. Also so Ideen bauen sich hoch. Und ich finde es schon schade, dass das so mit uns umgegangen wird. Also wir haben einen Standbereich, wo wir einfach überhaupt gar keinen Platz mehr haben und jedes Jahr wir quasi neu drum kämpfen müssen. Ich finde das blöd und peinlich. Wir haben aber auch damals schon gesagt, wir machen unser Ding. Wir werden niemals Vorstand im CCC oder wollen hier die großen Zampanos sein, weil das war Wau's Geschichte, also die Wau und Steffen, der Kongress, aber Wau's Geschichte, die sich um ihn baut, und wir haben Leute unterstützt. Wir wollten niemals selber hier drin groß sein.
Muss man gerade, glaube ich, ein bisschen erklären, Wau Holland und Steffen Verneri, die den CCC in Hamburg ja ein bisschen aufgebaut haben. Ne?
Stimmt, das muss man mittlerweile erklären, weil es Leute nicht mehr wissen. Übrigens, da kommt jetzt ein Film raus, Alles ist eins, außer der Null von Klaus Meck, wo der über Wau Holland ist. Und ich hoffe, dass dann Leute wieder wissen, wer der Gründer ist, der auch sehr fehlt. Also weil Wau gerade auch bei solchen Konflikten ganz wunderbare, quirlige Gedanken hatte, die das wieder geglättet haben. Der fehlt da immens. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir eigentlich diese ganzen Konflikte, sofern sie überhaupt ein bisschen zu sehen sind, eigentlich gar nicht nötig sind. Weil es gibt keinen, also es gibt zum Beispiel von uns keinen Angriff. Wir sind überhaupt nicht daran interessiert, im CCC eine Größe zu sein, weil wir machen von Anfang an unser eigenes Ding. Deswegen haben wir uns auch nicht Chaos Computer Club Bielefeld genannt, sondern schon von Anfang an ganz bewusst Föbut, also komischen Namen damals, jetzt ja Digital Courage, weil wir uns auch damals schon nicht mit fremden Federn schmücken wollten. Weil der Club war zu dem Zeitpunkt durch den BTX-Hack schon bekannt und das wollten wir nicht. Wir wollen immer eigenes tun und selber was machen und eben andere unterstützen. Und so unterstützen wir halt auf eine Art, die zum Teil gar nicht auffällt. Wie wir das tun, machen das auch weiter. Und ich muss sagen, dieser Kongress an sich ist jedes Mal wieder für mich so, dass ich vorher denke, will ich da überhaupt hin? Und wenn ich da bin, es sind so tolle Leute dabei, es gibt so viel positives Feedback, es kommen so viele Leute bei uns in der letzten Ecke, wo unser kleiner Stand ist oder Assembly, wie man es hier nennt, ist hin, dass wir einfach sagen, ja, es ist immer richtig, hier hinzukommen. Und es ist wichtig, diese Struktur weiter zu stützen. Das ist auch, ich sag mal, der Kongress nach wie vor, glaube ich, etwas, was weltweit einmalig ist. Und wir haben eigentlich auch in Deutschland noch gar nicht so richtig begriffen, wie großartig das ist, was eigentlich hier von ganz vielen Händen und Herzen und Hirnen geschaffen worden ist.
Ja, schönes Schlusswort. Danke an Rena Tangens, danke an Padelun und noch einen schönen Kongress.
Danke.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.